Oder auf welchen Daten können eigentlich in Zukunft in 3 bis 5 Jahren LLMs noch aufsetzen? In frei verfügbaren Daten. Wo kommen die eigentlich her? Heute kommen sie aus 2 Richtungen. Eigentlich kommen sie aus werbefinanzierten öffentlichen Webseiten oder aus staatlichen Webseiten. Ne? Also irgendwie government funded oder sonst was, non-profit organization. Im Wesentlichen sind die großen Verlage und viele andere Sachen sind werbefinanziert. So, was passiert, wenn der Google Traffic wegbricht und die Werbefinanzierung wegbricht? Diese Geschäftsmodelle haben 2 Möglichkeiten. Entweder sie gehen pleite oder sie packen es hinter die Paywall und fangen es an zu monetarisieren. In beiden Sachen stirbt der Content für die LLMs als crawlable Content. Das heißt, meine Hypothese ist, die Modelle werden schlauer, aber die Datenverfügbarkeit, die sie frei nutzen können, werden immer weniger werden. Das heißt, Data Provider in Summe müssten eigentlich eine höhere Wertschöpfungstiefe abgreifen können. Das wird eine spannende Diskussion, glaube ich.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung und AI von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bursek und mein Gast heute ist der CEO von Statista. Ich glaube, Statista kennt jeder von euch, der irgendwann mal irgendwelche Zahlen auf Google gesucht hat. Da ist nämlich immer, die ersten Treffer sind von Statista. Statista ist ein riesengroßes Data-as-a-Service-Unternehmen, würde ich mal sagen. Keine Ahnung, ob das richtig gesagt wird. Gehört zu Ströer. Und ich glaube, vielen Menschen ist gar nicht bewusst, wie viele Zahlen die haben, womit die eigentlich Geld verdienen, wie groß das Ganze ist, was so deren größte Erfolgsstrategien sind. Und vor allen Dingen ist es ganz interessant, weil da gerade viel passiert, dass viele Leute vielleicht auch auf einmal zu AI laufen und sagen, wie ist denn der Strommix von Deutschland oder sowas? Und darauf muss natürlich reagiert werden. Ich freue mich, dass der Marc bei uns ist. Wir haben uns eben schon toll unterhalten. Marc fährt alle 2 Wochen ein neues Auto, hat er mir erzählt. Müssen wir mal gucken, ob das ein Indikator für großen Erfolg von Statista ist oder ob das andere Gründe hat. Erstmal herzlich willkommen, Marc. Schön, dass du hier bist.
Vielen Dank, dass ich hier sein kann.
Das ist so ein Auto-Abo, das du da hast, ne?
Ja, genau. Hatten wir kurz drüber gesprochen. Darf ich jetzt Schleichwerbung machen?
Ja, immer.
Okay, darf ich. Super. Also ich habe das Auto aber von Sixt und bin ein ganz, ganz großer Freund davon. Ja. Und ich würde auch nie wieder ein eigenes Auto haben wollen. Man kann wirklich beliebige Autos wählen, wenn man alleine unterwegs ist und kleiner ist, wenn die Kinder dabei sind, was Größeres. Und ich bin jedes zweite Wochenende in der Schweiz, weil meine Kinder dort wohnen, bei meiner Ex-Frau. Und deswegen gibt mir das die nötige Flexibilität.
Und ich fand das so lustig, weil ich hatte das, diese Auto-Abos immer nur, egal von welchem Anbieter, immer nur abgespeichert. Das kriegt man dann irgendwie alle paar Monate so ein neues Auto. Ja. Aber das Spannende fand ich jetzt daran, dass du kannst irgendwo hinfliegen, gibst dein Auto am Flughafen ab, kommst irgendwo an und nimmst dir gleich wieder ein neues Auto und kannst dann das so lange weiterfahren, wie du willst.
Im Prinzip ist es Carsharing, wie wir das von Car2Go damals kannten und so weiter, aber halt mit der Sixt-Flotte und halt, dass ich das über eine Woche, 2 Wochen, 3 Wochen fahren kann. Ja. Also wirklich, ich buche das über die App, kann mir dann aussuchen, wann, wo ich abholen will, Flughäfen, Bahnhöfe, egal wo. Toll. Wirklich, wirklich super praktisch.
Toll. Das sehr gutes Produkt. Sozusagen erstes Learning, vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Wenn ich jetzt bei Statista fragen würde, könnte ich da irgendwie jetzt finden, wer sind die größten Autovermieter Deutschlands?
Ja, das würde man auf jeden Fall finden.
Ihr habt eine ganze Menge Zahlen, ne?
Wir haben eine ganze Menge Zahlen, das stimmt.
Früher habt ihr geworben mit 1 Million Statistiken.
Ja.
Inzwischen ist es noch mehr.
Inzwischen ist es deutlich mehr. Also vielleicht die Genese von Statista war ja wirklich, das ist ja gegründet worden von 2 ehemaligen Beratern. Also Friedrich Schwand war bei McKinsey, Hubi war, glaube ich, bei BCG. Und die haben halt viel den Beraterleid so der Ende der 90er kennengelernt, wo halt ein großer Teil auch der Zeit für Datenrecherche, Datensuche aufgegeben wurde und haben gesagt, daraus könnte man auch ein Geschäftsmodell machen. Und haben gesagt, okay, die Recherche von verfügbaren Daten, die Kuratierung von verfügbaren Daten, das einfache Bereitstellen dieser Daten über eine Webplattform, das könnte doch ein Geschäftsmodell sein. Das hat sich auch wirklich sehr, sehr gut entwickelt. Und somit war der Kerndatenbestand, mit dem Statista groß geworden ist über viele Jahre, das klassische Suchen und Recherchieren durch Industrieexperten und Regionalexperten von Statistiken, Datenquellen und so weiter. Und mittlerweile hat sich der Datapool aber deutlich weiterentwickelt. Ich würde mal sagen, 75-80% unserer Daten sind proprietäre Daten. Das sind entweder Daten, die wir selbst modellieren, Märkte selbst modellieren oder große Consumer Panels, die wir fragen. Mittlerweile über, ich glaube, 54 Märkte und 15.000 Marktpräferenzen und so weiter. Also es hat sich sehr, sehr stark verändert.
Wie viel Umsatz macht ihr ungefähr?
Wir machen ca. 160 Millionen Euro Umsatz.
Und ich glaube, 3/4 des Umsatzes wird außerhalb der Dachregion gemacht, ne?
Ja, das ist richtig. Also ist interessant für ein deutsches Unternehmen. Mhm. Unser größter Markt ist Amerika mittlerweile mit fast knapp 40% Umsatz. Deutschland ist noch der zweitgrößte Markt, aber sie sind auch mittlerweile sehr stark. Lateinamerika, in Asien gut unterwegs. Japan ist ein großer Markt für uns. Singapur ist ein interessanter Markt für uns. Also ist wirklich ein Produkt, was global gut funktioniert.
Du hast ja gesagt, früher hat man Statistiken, musste man sehr umfangreich oder sehr aufwendig recherchieren. Mhm. In diese Lücke seid ihr so ein bisschen reingestoßen. Mhm. Ist das dann tatsächlich auch, gibt es weltweit wenige Anbieter, die sagen, wir machen genau das Gleiche? Oder habt ihr irgendwo im Ausland einen Anbieter gesehen, der es macht und gesagt, ah, sowas brauchen wir auch für den europäischen Markt?
Das ist ja eher was für die Gründer, ne? Also ich glaube, die haben schon damals gesehen, dass es eigentlich für die allgemeine Recherche, also erstens, wir sind ein B2B-Produkt, ne? Also ich glaube, ein Endkunde, wir haben keinen einzigen Privatkunden, der bereit ist, irgendwie das Einstiegsprodukt bei uns, das ist ein paar tausend Euro pro Jahr, das zu bezahlen. Das ist ein echtes B2B-Produkt und im B2B-Segment gibt es sehr, sehr hochpreisige Produkte, wie zum Beispiel ein Bloomberg-Terminal, wo du halt Echtzeit Stock-Trading-Data bekommst und so weiter. Aber ein sozusagen für die breite Recherche, wo ich nicht ein extrem spezifisches Industrie-Know-how haben möchte oder SKU-Level-Data im Retail haben möchte und so weiter. Dafür gab es sehr, sehr wenig Datenanbieter. Und ich glaube, da haben die wirklich eine Marktlücke gefunden und haben sich aus dieser Marktlücke dann immer weiterentwickelt und weitere Datentöpfe aufgebaut, die auch zum Teil deutlich spezifischer sind.
Ist das richtig, wenn ich behaupte, euer größter Wachstumsfaktor war der Erfolg in Google?
Ja, bestimmt. Also ich glaube, Statista, das ist interessant, ist gewachsen auf, wie gesagt, auf die 160, 170 Millionen Euro Umsatz. Ich glaube, ohne 1 Euro Marketing, also ohne SEO, nicht 1 Euro ausgegeben. Ja. Also SEO. Was sie sehr gut gemacht haben, ist, dass sie gesagt haben, was bieten wir denn an? Wir bieten Informationen an. Also es ist doch die Frage, wie kriege ich möglichst, und wo werden Informationen gesucht? Informationen werden über Google gesucht. Wie kriege ich also möglichst eine hohe Visibilität bei Google? Und da ist was schlau, dass sie gesagt haben, wir haben halt nicht nur die Statistik, also die Datenreihe, die wir produzieren, sondern zu jeder Datenreihe haben wir auch erklärende und beschreibende Texte. Diese Texte waren halt SEO-Gold. Also man hat halt endlose Statistiken publiziert, die auch crawlable für Google gemacht. Wir hatten immer ein sehr, sehr hohes Ranking, weil es Unique Content war, weil es halt wirklich proprietäre Informationen, beschreibende Texte, Metainformationen zu den Daten gab. Und dadurch haben wir sehr, sehr hohe Google-Visibilität bekommen. Und dadurch haben wir unglaublichen Inflow bekommen. Wir haben zwar, also wir hatten 30, 35 Millionen Monthly Visitors bei uns bekommen durch SEO. Allerdings war auch ein Großteil davon eher ein B2C-ähnlicher Traffic. Ja, ich würde mal sagen, 1% war harter B2B-Traffic, den wir auch konvertieren konnten in Sales. Und bei der großen Nummer war es ausreichend, um wirklich gut wachsen zu können. Aber ich würde sagen, 99% des Traffics waren Leute, die haben halt geguckt, keine Ahnung, was sind halt die größten Automobilhersteller. Ja, wenn ich Berater bin, muss ich nicht fragen, wer die größten Mobil... Also das sind eher so Kneipendiskussionen, die man da hatte. Und nichtsdestotrotz hat das extrem geholfen, eine sehr hohe Markenbekanntheit aufzubauen. Und weil wir halt immer hoch gerankt worden sind, hat das halt unglaublich viel Visibilität gebracht.
Ich bin auch ein großer Freund, dass ihr euch irgendwie Statista nennt und dann sofort, also man hört den Namen und man sagt, was könnten die wohl beruflich machen?
Ja, war so wie MyTaxi damals, ja, ne?
Also sehr ähnlich. Ich hasse was ist immer so Leute, die sagen, die würden dann irgendwie, keine Ahnung, Zahleroo nennen, also irgendwelchen Unsinn. Und wenn irgendwie man sagt, ah, da kann ich schon direkt vom Markennamen erkennen, was die wahrscheinlich machen werden, das glaube ich ist, finde ich grundsätzlich immer eher gut. Ich weiß auch, du bist glaube ich seit 3 Jahren bei Statista.
Genau, knapp 3 Jahre jetzt.
Ich weiß von früher, es gab auch mal so einen Zeitpunkt, wo ich dann euch ständig gefunden habe in Google, kam dann rauf und da war es aber eine Premium-Statistik oder sowas. Und das hat mich wahnsinnig frustriert, weil ich auch nicht für, ich will doch nur eine Statistik, ich kann mir jetzt nicht 2000 Euro ausgeben für das Jahresabo. Gab es da irgendwann mal einen Punkt, wo Google gesagt hat, ah, jetzt zieht ihr so viele Menschen auf die Seite, aber so viele Menschen haben gar keinen Zugang, dass irgendwann ihr auch mal gemerkt habt, ah, dieser Deal mit Google, wir geben gute Zahlen, ihr gebt viel Traffic, der ist auch endlich?
Nicht wirklich. Ich glaube, dass es ist keine SEO-Veränderung oder eine Google-Veränderung gewesen, sondern eher, wir können gleich ja noch viel über AI sprechen, das war eher eine Trendwende. Mhm. Aber unser Produkt war so aufgebaut, dass wir viel First Click for Free hatten. Das heißt, selbst Premium-Statistiken konntest du einmal eine Statistik angucken, aber wir sind halt sehr gut dran gewesen zu sagen, ah, das interessiert sich, hier sind noch 40 weitere Statistiken zu diesem Thema und der zweite Klick ging dann in eine Paywall oder zumindest in eine Registrierung rein. Das hat sehr gut funktioniert und das hat auch Google nicht abgestraft, zumindest nicht so, dass wir es deutlich gemerkt haben, weil halt selbst viel Premium-Content beim ersten Klick for free geguckt, also angeschaut werden konnte.
Wie viele Mitarbeitende hattet ihr vor einem Jahr?
Wir hatten vor einem Jahr, ich würde mal sagen, 1200 ungefähr weltweit. Wow. Ja, ist relativ viel.
Ja. Ja. Hat sich das verdoppelt oder halbiert?
Weder noch, aber ich würde mal sagen, wir sind 15% kleiner jetzt. Also viel durch natürliche Fluktuation, aber wir haben auch eine Restrukturierung durchgeführt letztes Jahr, die sehr schmerzhaft war, aber notwendig.
Ich habe mir das gemerkt, dass das so ein Content-Team oder Beratungsteam war, das wahrscheinlich viel Zahlen mit der Hand recherchiert hat oder Hand aufbereitet hat. Was war das für ein Team?
Genau, ich glaube, das war noch das im Wesentlichen das Statistikprodukt. Also wie kommt man, also jeder kann ja da, also jeder Crawler kann Daten versammeln. Das ist ja keine Kunst. Ich glaube, das, was wichtig ist, dass unsere Datenredakteure eine hohe regionale und Industrieexpertise haben, dass sie sagen, wir haben mittlerweile 22.000 geprüfte Datenquellen von uns, von denen crawlen wir oder nehmen wir auch Statistiken und Informationen, aber wir würden jetzt nicht einfach einen Crawler losschicken und sagen, sammeln wir Informationen zum Thema XY, weil du halt nie wissen kannst, wo kommt Informationen her, kann ich der Datenquelle trauen, ist die solide, publish die eigentlich jedes Jahr oder ist das nur ein One-Shot und so weiter. Das heißt, wir haben Datenredakteure. Wir haben nur gesehen, dass die Datenredakteure ungefähr 60% ihrer Zeit mit der Aggregation und der Veredelung der Daten, also ich kopiere Daten irgendwo aus einem PDF raus, packe die in unser System, bereinige die dort, packe die in unsere Taxonomie rein und so weiter. Das war ein unglaublich zeitaufwendiger Prozess und nur 40% der Zeit wurde wirklich dafür genutzt zu sagen, ich setze mich mit den Märkten auseinander, mit den Industrien auseinander, mit den richtigen Quellen auseinander. Und da haben wir ein eigenes Tool gebaut, das nennt sich AIRA, es ist ein AI Assisted Research Assistant, genau AIRA, der halt einen Großteil des automatisierten Crawlings bei einer identifizierten Quelle, die sozusagen verifiziert wurde, übernimmt, den Datenimport übernimmt, die Bereinigung übernimmt, sodass ein Großteil der Arbeit automatisiert werden kann. Und das hat natürlich dann auch zu signifikanten Effizienzgewinnen geführt und natürlich bedauerlicherweise auch zu einem Abbau von bestimmten Mitarbeitern.
Konnten die irgendwie intern umgepurposed werden?
Zum Teil ja, aber ich würde sagen, 2/3 der Personen mussten wir leider gehen lassen.
Mhm. Ihr habt aber nicht groß irgendwie umgebaut zum Thema IT. Also ist auch mal so eine Frage, die ich versucht zu stellen. Stellt ihr weniger Entwickler ein, seitdem es AI gibt? Da gibt es jetzt schon...
Nein, im Moment noch nicht. Wir sehen Produktivitätsgewinne, das sehen wir schon. Wir stellen im Moment auch bewusst, wir haben gerade einen neuen Senior Director eingestellt, der ein sehr, sehr klares Profil hat für AI-First Coding. Ich glaube, wir werden bei uns erst in den nächsten 2 bis 3 Jahren die Effizienzgewinne wirklich in der Entwicklung sehen. Statista war eine sehr stark sales-orientierte Firma. Also Data auf der einen Seite, Sales auf der anderen Seite, aber es war nie eine Produkt- oder Tech-geführte Firma über lange Zeit. Und das versuche ich halt seit 2, 3 Jahren jetzt dort zu ändern. Und ich glaube, wir werden in 12 bis 18 Monaten nochmal ein ganz anderes Statista-Produkt sehen. Das erste Produkt werden wahrscheinlich schon in 3 bis 4 Monaten sehen, aber in 12 bis 18 Monaten wird Statista ganz anders aussehen, als es heute aussieht. Mhm. Das Data-Asset wird das gleiche sein, aber die Art und Weise, wie Daten konsumiert werden, wie unsere Produkte gegenüber Kunde aussehen, werden anders sein und auch wie wir Produkte entwickeln werden.
Das hat wahrscheinlich viel mit AI zu tun, ChatGPT, Gemini. Ihr seid inzwischen auch deren Partner.
Ja, wobei Partner muss man immer differenzieren. Vielleicht mal auszuholen, das war für uns schon, also ich weiß noch ganz genau, jeder hat ja seinen ChatGPT-Moment mal irgendwann gehabt. Und bei mir war der auch circa vor 18 Monaten. Und da habe ich wirklich gedacht, verdammt, das ist echt gut. Und wir haben halt da Fragen eingegeben, wo ich sage, was sind typische Research-Questions, die auch bei Statista gestellt werden. Und gesagt, ey, ich kriege ja relativ gute Antworten da. Ne? Was passiert denn hier eigentlich gerade? Und vor allen Dingen auch mit Citations von Statista. Ne? Also warum? Die haben halt alle Webseiten gecrawlt, die Google auch crawlen kann. Wir hatten relativ viel unseres Contents in dieser First-Click-for-Free-Logik vor unserer Paywall. Das heißt, viele der Crawl-Daten und auch der Trainingsdaten wurden auf unseren Daten aufgesetzt. Das heißt, in dem ersten Schritt war die Qualität der Antworten in einem ChatGPT 3.5 relativ gut. Im Vergleich zu heute sogar besser als heute, weil wir angefangen haben, Großteil, wir haben einfach unsere IP-Strategie geändert. Wir haben gesagt, okay, ein Großteil unseres Google-Traffics ist eh kein business-relevanter Traffic. Wir haben gesagt, also nur 1% war wirklich relevanter Business-Traffic. Und wir haben bewusst entschieden, dass wir fast 50% auf das Traffics verzichten. Unser Großteil unserer IP, vor allen Dingen der business-relevanten Informationen hinter die Paywall zu packen, auch nicht mehr crawlable zu machen und die Informationen, die wir crawlable machen und weiter exposen, zumindest nur noch qualitativ beschreibend haben, aber nicht mehr mit exakten Datenpunkten. Was dazu geführt hat, dass über die letzten 12 Monate immer mehr und immer weniger Informationen frei verfügbar bei Claude, bei ChatGPT und bei Gemini überhaupt waren. Das hat dann dazu geführt, dass große Plattformen wie zum Beispiel Perplexity auf uns zugekommen sind und haben gesagt, Mensch, wir haben früher euch oft gesitet, wir hatten viele Informationen, jetzt kriegen wir von euch keine Informationen mehr, was ist denn da los? Und dann haben wir denen das erklärt, haben gesagt, ihr hattet eh nur Zugriff auf 10-12% unserer Daten und die auch nie im vollen Datensatz. Somit lasst uns bitte zusammenarbeiten, weil dann können wir eine ganz andere Experience für den Kunden auf eurer Plattform ermöglichen, aber da brauchen wir irgendein kommerzielles Modell dahinter. Und es gibt jetzt 2 Möglichkeiten, Statista-Daten in den großen Modellen zu erfahren. Die eine Möglichkeit ist, wenn ich ein Perplexity Pro-Nutzer zum Beispiel bin, dann ist es Teil des Premium-Accounts davon, dass man bis zu 15 Abfragen, ich glaube, pro Woche oder pro Monat in dem Account nutzen kann und dann kommt man irgendwann in den Paywall und muss halt Credits dazu kaufen. Die Alternative, die aber viel stärker bei uns wächst und auch viel mehr von Kunden gefordert wird, ist, keine Ahnung, große Firma XY, Automobilhersteller, hat einen Statista-Account, nutzt intern nennen wir Claude als präferiertes LLM. Und die kriegen von uns einen API-Key. Der API-Key kann in Claude aktiviert werden. Der API-Key wird mit Credits hinterlegt und jeder Nutzer innerhalb der Firma kann über den API-Key Statista-Daten direkt in Claude abfragen und verarbeiten. Und das ist ein Modell, was extrem gut bei uns gerade skaliert. Denn der Vorteil, und das war für uns auch ganz klar, die Art, Statista war sehr komplex und heute und auch als Tool ist es komplex geworden, eigentlich ein echtes Research-Expert-Tool geworden. Und wir sehen, dass das durch die LLMs, die Benutzeroberfläche, so zugänglich geworden ist, dass jeder Marketing-Mitarbeiter, jeder Vertriebsmitarbeiter kein Research-Professional mehr braucht, um Daten zu ziehen und die sauber aufzuarbeiten, sondern das in dem LLM selbst machen kann. Ja, Natural Language Query, kein SQL mehr und so weiter. Das nimmt die Eintrittsbarrieren von unserem Produkt total runter. Und unsere Aufgabe war, wie kriegen wir eigentlich unsere Daten in die Ökosysteme reingespielt, dass sie verfügbar sind.
Was ist da deiner Meinung nach schlauer, wenn ihr sagt, für diesen API-Key in deinem LLM zahlst du monatlich 100 Euro oder sagst du, nee, der ist kostenlos und wird nur nach Nutzung berechnet, weil wir einfach merken, wenn die Leute anfangen zu spielen, dann nutzen sie uns eh immer mehr.
Total unterschiedlich und ich glaube, da hat auch noch keiner so, also es gibt ja ganz viele Diskussionen, ja, ist Seed-Based Model tot und geht's in Consumption-Based oder ist Consumption-Based tot und es geht in Outcome-Based, also es gibt ja 50 Ideen gerade, wie Pricing in der Zukunft funktioniert und ich glaube, keiner weiß es genau, wie es funktioniert. Und was wir sehen, ist, unglaublich viele Leute probieren unglaublich viel aus, wir auch. Also wir probieren Hybrid-Modelle aus, wo du sagst, okay, du hast ein Seed-Based. Also viele Kunden sagen, wir wollen unsere Sitze nicht verlieren, die sollen unsere Researcher behalten. Wir wollen trotzdem allen Mitarbeitern Access to das LLM geben. Das heißt, die haben ein Seed-Based-Modell plus die kriegen einen API-Key, der halt über Credits funktioniert. Mhm. Andere Leute sagen, ich hätte gern Monthly Retainer und ich möchte gerne aber zusätzlich on Consumption-Based arbeiten. Dann sind die Credits günstiger, weil Monthly Retainer dabei ist. Andere Leute sagen, ich bin McKinsey, ich hätte gern Unlimited. Ja, ich kann nicht über Credits, das ist ein Kosten, den ich nicht kontrollieren kann. Und dann gehen wir halt sehr, sehr hoch in der Credit Consumption und machen im Prinzip einfach uns nur so eine Stop-Loss-Strategie und sagen, mehr dürft ihr nicht konsumieren, weil dann müssen wir uns unterhalten. Aber bis zu einem bestimmten Limit ist es eigentlich egal, wie viel davon er verbraucht. Das heißt, wir probieren im Moment sehr, sehr viel aus, weil wir eine ganz komische Situation haben. Ein anderer Kollege hat das mal ganz gut beschrieben. Er meinte, wir haben einen sehr seltsamen Markt, in dem Unexperienced Buyers, das sind unsere Kunden, auf Unexperienced Sellers, das sind wir im Moment, auf Unexperienced Technology Providers treffen. Ne? Also keiner weiß, wie es funktioniert. Und es entwickelt sich brutal schnell, Technologie entwickelt sich schnell. Die Erwartungshaltung, glaube ich, von Management entwickelt sich schnell, aber die Organisationen kommen oft nicht mit. Ne? Und ich glaube, das muss sich jetzt finden in den nächsten 6 bis 12 Monaten.
Ja, spannend. Ich habe gerade diese Woche einen Artikel gelesen von jemandem, der sagte, das alte SaaS-Pricing-Modell ist tot, denn sobald man jetzt irgendwie sagt, mein SaaS gibt es auch mit einem MCP, du kannst darauf zugreifen, sozusagen bevor die erste Zeile Text auf dem Bildschirm erscheint, sind schon 500 Abfragen passiert, weil der Agent natürlich irgendwie losrennt und erstmal versucht, irgendwie von allen Richtungen zu slicen und zu dicen und Daten zu ziehen. Ja. Und dass das auf Dauer überhaupt nicht praktikabel ist mit den bisherigen SaaS-Abrechnungsmodellen.
Funktioniert nicht, genau. Ja. Und also wir hatten einen Kunden bei uns, der hat es geschafft, in den ersten 3 Tagen durch eine 250.000 Credits durchzuburnen. Ne?
Ich kann sie nicht qualifizieren.
Also das ist viel Geld. Da reden wir über hohe 5-stellige Beträge pro Tag.
Oh ja.
So, und das ist viel. Ne? Ja. Und da haben wir den auch angehoben und gesagt, okay, da läuft was falsch. Ja. Euer Agent goes rogue. Ja. Ihr müsst da irgendwie da mal gegensteuern. Also wir sehen alles. Ne? Ja. Also wir sehen super High Consumption. Aber was wirklich spannend ist, was wir sehen, ist, wir sind ja eine Zutat, ne? Wir sind nie das Endprodukt. Daten ist ja nie das Endprodukt, sondern du sagst, ich will eine Markteintrittsstudie haben, ich will eine Preiswettbewerbsanalyse fahren oder sowas. Oder noch besser, ich will eigentlich mein Produkt verkaufen und dafür brauche ich eine Preisanalyse und dafür brauche ich Statista-Daten. Ne? Das heißt, wir sind immer nur ein Ingredient für irgendwas. Und was wir jetzt sehen, ist, dass wir zum Beispiel, sobald wir die Arbeitsprozesse unserer Kunden besser verstehen, ist es mittlerweile sehr einfach, Agenten zu bauen, die diese mit Statista-Daten extrem gut unterstützen. Wir haben jetzt ein Produkt gebaut, total simpel, für einen großen Publisher, der gesagt hat, ein Großteil unserer Redakteure verbringen Arbeit damit, ihren Text, den sie im Kopf hat, sauber zu recherchieren. Mhm. Wir haben jetzt einen Agenten gebaut, wo der Redakteur, die Redakteurin einen Text runterschreibt und dann gibt es einen Agenten, der von uns da drüber läuft und zieht alle Informationen, also bricht diesen Text runter in Hypothesen, in sonst was. Wir ziehen die Daten und wir füllen in den Text direkt alle Statistiken, alle Informationen mit Quellverweisen, die Grafiken da rein, sodass der Redakteur sagt, hier ist meine Story und ich habe sie komplett data-backed mit Statista-Daten. Und das ist natürlich eine riesen Arbeitsersparnis. Ne? Und ich glaube, das ist das, was das irgendwann dann spannend macht. Ne? Wenn ich sage, es geht nicht nur darum, dass jemand bei mir einen Datenpunkt zieht, sondern es geht darum, dass ich Arbeitsprozesse mit meinen Daten viel schneller und einfacher darstellen kann. Ich glaube, das wird noch viel mehr die Zukunft von uns sein, als nur jemand, der sagt, ich suche Daten irgendwo.
Super spannendes Thema gerade. Im Verlag war das, sagtest du,
genau.
Ja, super spannendes Thema. Ich spiele auch viel so mit Daten und mit Agenten, die dann später sozusagen den Unsinn, den ich schreibe, versuchen zu verifizieren und so. Und ich finde das so interessant, weil auf einmal kann ich mit Hilfe von AI zum selben Thema beide Meinungen
vertreten.
Mit Quellen belegt vertreten. Und das, finde ich, macht mich so ein bisschen verrückt. Denn vorher konnte man wenigstens sagen, wer irgendwie die besseren Quellen mitbringt, dem kann man, da kann man sozusagen leichter vielleicht irgendwie der Argumentation folgen. Aber wenn jetzt es egal ist, welche Seite der Medaille ich vertrete, ich kann beides irgendwie mit starken Quellen unterlegen, bin ich super gespannt, ob das irgendwelche Auswirkungen hat, ob das irgendwo dahin führt, dass man sagt, ach du Kacke. Jetzt ist ja.
Naja, es schafft ja die Erkenntnis zu sagen, es gibt keine allgemeingültige Wahrheit zu irgendeinem Thema. Ja. Ne? Also ich glaube, das ist ja die Wahrheit. Ne? Ja. Also früher hat sich ja die Redakteurin oder jeder selbst rausgenommen, sagen, meine Meinung ist richtig und hier sind meine Daten, wie ich es belege. Heutzutage kriegt man eine sehr transparente Übersicht darüber und sagen, und wir haben auch einen zweiten Agenten gebaut, der genau das macht. Er sagt, zu einem beliebigen Topic argumentieren wir dir Pro und Cons durch, mit allen Argumenten dazu. Ne? Also du kannst reinschreiben, Electric Vehicles are dead, dann kriegst du einen kompletten Artikel dazu mit allen Daten, die das belegen. Und das nächste hast, Electric Vehicles are the hot shit, und dann kriegst du denselben Artikel geschrieben. Ne? Und das ist wirklich spannend gerade. Und ich glaube, was wir auch sehen, ist, dass Daten ja oft dazu, nehmen wir es mal, missbraucht wurden, um eine Geschichte zu belegen, die ich aber vorher schon im Kopf hatte.
Absolut.
Ne? So, und ich glaube, das wird offensichtlicher, dass das schwieriger wird, weil ich jede Geschichte mit Daten belegen kann, wenn ich Zugriff auf ausreichend große Datenpools habe.
Ja,
spannend.
Ja, total spannend. Wenn ihr sowas schreibt und dann irgendwie merkt, so krass, diese ganze LLM-Zutat, die gibt's inzwischen open sourced und open rated. Aber die Daten, die wir haben, das ist wirklich das Einmalige. Juckt das dann nicht in den Fingern zu sagen, jetzt machen wir die Statista Morning News und die Statista Social Media. Also, dass ihr selber sagt, eigentlich können wir zum Publisher werden und können sagen, wir haben den unbegrenzten Datenpool und können da die spannendsten, interessantesten Takes zu all dem, was da gerade so in der Welt passiert, selber anbieten.
Ja, nein. Also, interessante Überlegung. Ich habe nie so richtig drüber nachgedacht. Erster Impuls wäre zu sagen, man soll bei dem bleiben, was man gut kann. Ja. Und ich glaube, wir sollten keine Meinungsbildung machen. Würde ich mal
noch eine Sandkiste
spielen. Ja, genau. Das ist auch fein. Ja. Da war ich nie besonders gut drin, aber wer weiß. Nee, ich glaube, ich glaube wirklich, dass Statista eine ganz starke Heritage da drin hat, nicht den Leuten zu sagen, was sie zu tun haben oder was sie denken sollen, sondern wirklich zu sagen, wir helfen. Also unser Claim ist ja, we empower people to make fact-based decisions. Und ich glaube, das ist es auch. Wir sehen unsere Kompetenz da drin, nicht der Berater zu sein, der sagt, und das musst du jetzt so machen, sondern zu sagen, du hast eine Frage, wir liefern dir alle Fakten dazu, damit du eine gestützte Meinung dir bilden kannst. Und da fühlen wir uns wohl. Und ich glaube, man muss auch aufpassen, dass man nicht auf zu vielen Hochzeiten tanzt. Ich glaube, was total spannend ist, ist zu sehen, die Integration, die wir jetzt gebaut haben in die großen Plattformen, das große Vertriebsnetzwerk, wir haben 25.000 Kunden weltweit, also alle, also ich würde mal sagen, von den Top 2.000 Unternehmen weltweit sind wahrscheinlich 60% unserer Kunden. Ne? Also alle großen Beratungen, alle großen Banken, alle großen Tech-Unternehmen und so weiter. Wirklich spannend. Eigentlich müsste man jetzt da hingehen, und wir haben ein System mittlerweile, auch wirklich ein gutes System aufgebaut, wo ich über Consumption-Based, über Credit-Logiken, über Credit-Pricing verschiedenste Datenpunkte unterschiedlich bei dem Kunden über Usage-Based verkaufen kann. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, für als Daten-Funnel zu agieren. Ich sage, es gibt verschiedenste Datenprovider. Wir arbeiten mit 20.000 geprüften Datenprovidern weltweit zusammen, die aber teilweise sehr klein und sehr regional sind. Und im Moment gibt es keine gute Monetarisierungsstrategie für die. Mhm. Ich könnte mir sowas vorstellen, wo ich sage, wir werden ein Datenmarktplatz, wo wir sagen, wir kuratieren die Datenprovider, wir haben den Zugang zu den Großkunden, wir haben die Abrechnungssysteme dahinter, wir haben die Integration in der LLMs, weil die LLMs werden nicht 20.000 MCP-Servers ansteuern, ja, oder wetten oder die Konnektoren freigeben. Das lohnt sich für die nicht. Die werden irgendwo Aggregatoren suchen. Das könnte sehr spannend sein. Also im Sinne von, ich glaube fest daran, also für mich in meiner Logik ist es so, LLMs ist das Gehirn, ist die Intelligenz, aber wie ein sehr, sehr smarter Berater, den muss ich in mein Unternehmen reinlassen, den muss ich in meine Bücher reingucken lassen, den muss ich an meine Mitarbeiter ranlassen, damit eine gute Strategie mit Unterstützung rauskommt. Und ähnliches beim LLM. Die Antworten, die ich kriege, wenn ich Statista MCP-Konnektoren da drin habe versus ich habe nur die crawlable Data, die Unterschiede sind teilweise, also signifikant besser, ne? Höhere Detailtiefe, richtigere Daten, aktualisiertere Daten und so weiter. Und ich glaube, das ist das, was viele Leute jetzt sehen, also wir hatten viel damit zu kämpfen. Wir hatten wirklich im kleinen Kundenbereich und teilweise auch im mittleren Kundenbereich hohen Churn, weil die gesagt haben, warum soll ich 4.000 Euro für Statista ausgeben, wenn ich für 49 Dollar Claude habe? Und die haben mir auch gezeigt im Screenshot, guck mal, ihr seid doch hier geführt als Quelle. Und es hat jetzt 18 Monate gedauert, dass wir sagen, durch die IP-Strategie sind unsere Daten weniger verfügbar und wir können durch AB-Testen zeigen, mit MCP, ohne MCP, also ohne Metadaten, ohne unsere Daten, die Datenqualität ist einfach also nicht vergleichbar. Und im Professional-Kontext wüsste ich genau, wofür ich Geld ausgeben würde.
Aber super gut, weil da, als ich das nämlich gesehen habe, dass ich eigentlich alles abfragen kann über ChatGPT und so weiter, dachte ich auch, die Zahnpasta ist aus der Tube.
Ja, das ist Ding für tot, ne?
Ja, das Ding ist tot.
Das war meine ersten 3 Monate, wo ich gesagt habe, so, jetzt habe ich ein Problem. Genau, also ich 3 Monate, nachdem ich angefangen habe, kam mein ChatGPT-Moment. Ich habe gesagt, oh Mann, echt, wirklich? Nein, es ist spannend. Es ist eine super geile Zeit gerade. Es macht wirklich viel Spaß.
Aber schön zu hören, dass man sagt, wenn man irgendwie sieht, anderthalb Jahre durch lebt, wo sozusagen zu ganz vielen wichtigen Daten einmal die neuen Daten im nächsten Jahr kommen. Das muss man ja abwarten, weil sonst sagt man ja, die Daten von diesem Jahr sind ja drin.
Ja.
Das heißt, man muss einmal diesen Zyklus abwarten.
Ja.
Das ist ja schön zu sehen, dass es funktioniert. Ja,
sie hat 2 Quellen. Das eine ist, sind die Daten in Trainingsmodellen drin, da musst du einmal den Zyklus abwarten. Das zweite ist, erlaubst du noch Crawlen, ja oder nein? Und das Crawlen konnten wir sehr schnell unterbinden und haben sofort gesehen, dass einfach diese frei verfügbaren Daten, Crawlable Data, sofort zurückgegangen sind. Ne? Und das war sehr hilfreich für uns, dass halt Kunden auch nicht mehr sagen können, guck mal, ich habe doch hier 1:1 dieselbe Information, warum soll ich euch zahlen?
Was geben Kunden teilweise im Monat für Geld bei euch aus?
Bis 7-stellig im Jahr.
Okay. In welcher Branche arbeitet so ein Kunde, der 7-stellig im Jahr für Daten ausgibt?
Ach, und ganz unterschiedlich. Also von Tech über Beratung, über Industrial. Also das ist sehr, sehr unterschiedlich. Aber das sind teilweise dann auch Enterprise-Lizenzen, ne? Im Sinne von Unlimited Access für alle Mitarbeiter und so weiter. Es ist, wir haben jetzt kein Klumpenrisiko, wo wir sagen, irgendwie 10 Kunden machen 60% unseres Umsatzes. Es ist ein sehr stabiles Länder-, also Regional- und Industrieportfolio, was gut ist, ne? Das heißt, es kann mal eine Industrie schlecht gehen, aber es ist nie so, dass alles toll läuft, es ist aber auch nie so, dass alles to hell goes, ne? Also, das ist eigentlich ganz gut.
Weißt du noch, für wie viel Statista damals gekauft wurde von Ströer?
Oh, das wurde publiziert, glaube ich.
Ich weiß es nicht. Also
ich schätze, das waren so um 80 Millionen, glaube ich, oder sowas.
Okay, ja, irgendwie sowas. Ich habe es leider auch nicht im Kopf, aber das hat die Firma schon wieder zurückgespielt, ne?
Ich würde sagen, das war ein lohnendes Invest für unseren Shareholder, ja. Also ich glaube schon, dass du natürlich im Moment machen wir umsatzseitig eher eine Seitwärtsbewegung, weil wir halt schon im Kleinkundenbereich haben, weil halt viele Agenturen sagen, die hatten 3-4 Mitarbeiter, die werden sich nicht für 4.000 Euro Statista kaufen, sondern die werden halt dann über andere günstigere Anbieter geben. Wir sehen, dass unser Großkundenbereich sehr gut wächst. Wir sehen das Statista Connect, also das Produkt, wo wir sagen, du musst nicht mehr auf Statista.com gehen, sondern du kannst unsere Daten in alle Workflows reinbinden, extrem gut wächst. Wir haben jetzt 2 neue Produkte und ein komplett neues Healthcare-Vertical, was wir aufbauen. Das wird gut, aber das Portfolio wird sich verändern. Ne? Es wird weniger SEO-Traffic sein, es wird mehr Solution-Selling sein, es werden eher große Kunden werden mit uns noch stärker wachsen, kleine Kunden werden wahrscheinlich eher verlassen. Außer, und dann denken wir gerade drüber nach, ob wir ein gutes Longtail-Produkt bauen können, dass Leute wie du sagst, ich will jetzt eigentlich nur diese 5 Statistiken haben, dafür bin ich bereit, 5 Euro zu zahlen einmalig, aber nicht die Subscription. Und da muss man gut drüber nachdenken, wie könnte so ein Produkt aussehen.
Verstanden. Was sind, habt ihr irgendwie so einen Alert, der irgendwie zuschlägt und sagt, hier wurde versucht, eine Statistik abzurufen, die haben wir noch gar nicht oder sowas? Also, dass du sagst, das ist ja verrückt, selbst nach 10 Jahren Statista gibt es immer wieder Statistiken, die abgefragt werden.
Ja, wir haben jetzt nicht viele Null-Fehler-Treffer, aber wir analysieren sehr, sehr genau, was geben Leute bei uns entweder unseren Research-AI-Produkt ein, also unserem AI-Enabled-Suchprodukt oder in die klassische Suche. Wir ranken die Suchqualität, wie viele Treffer haben wir, wie hoch ist die Proximity zu den einzelnen Datenpunkten, wie viel sozusagen angrenzende Datenprodukte haben wir, die wir mitliefern konnten. Ich glaube, wir sind da gut, aber wir diskutieren, also wir haben ja auch nicht unbegrenzte Ressourcen bei uns und wir müssen sehr, sehr genau überlegen, im nächsten Research Cycle investieren wir in ein weiteres Land, in eine weitere Industrie, in das Tieferbohren einer bestimmten Industrie und man kann ja immer beliebig weiter reingehen. Ne? Wenn man sagt, okay, man hat Retail-Data, dann geht es das nächste, habe ich Retail-Data auf Kategorieebene, wenn ja, habe ich die eigentlich auf SKU-Ebene, wenn ja, habe ich die eigentlich auf Farb- und Größenlauf-Ebene. Also es ist ja unendlich, was ich an Daten weiter produzieren kann und die Frage ist immer, wo ist der Grenznutzen von vorproduzierten? Also wir haben ja 2 verschiedene Modelle. Also unser Kerngeschäft ist, wir produzieren Daten vor und die können bei uns abgefragt werden. Wir haben aber auch mit Statista Plus Customized Research. Das heißt, alles, was bei uns nicht gefunden werden kann. Wenn jemand sagt, ich will Hüftgelenke in Südostasien verstehen, ja, dann machen wir ein eigenes Marktmodell dafür und haben unsere eigenen Market Model Experten mit den Data Scientists, die halt dann die Marktmodelle für Kunden bauen. Das heißt, es gibt eigentlich nie eine Möglichkeit, dass der Kunde sagt, ich kriege es bei Statista nicht, sondern eher, ist es off the shelf verfügbar oder müssen wir das mit den Modellen, die wir haben, so verfeinern, dass wir es auch noch anbieten können?
Wenn ich jetzt von den professionellen Statistiken, die abgerufen werden oder die von professionellen Kunden abgerufen werden, wenn es da so eine Top-10-Liste gäbe, was für Themen stünden da drin? Was möchten Business-Kunden am liebsten oder relativ häufig
abrufen? Es geht ganz oft um Marktinformationen. Wie entwickeln sich Märkte? Wie schnell wachsen die? Wie sind Marktverteilungen? Wie sind Marktanteile? Also das nennt sich bei uns Market Insights. Wir modellieren über, glaube ich, 1000 Märkte, also Märkte und Teilmärkte über 70 oder 170 Regionen, also Länder und Teilgebiete und so weiter, alle möglichen KPIs, also Umsatz, Wachstumszahlen, Market Share Zahlen und so weiter. Das wird sehr, sehr stark von Professional Usern angefragt, weil es oft darum geht, wie bin ich im Wettbewerb, wie verhalte ich mich im Wettbewerb, ich will in einen Markt expandieren, wachse ich schneller als der Markt, langsamer als der Markt. Das ist für den Professional User eine total wichtige Datenquelle. Das zweite große Data Asset, was bei uns sehr stark angefragt wird, ist unser, wir haben Global Consumer Panel, also wo wir weltweit Millionen Menschen befragen über Kaufpräferenzen, Alltagssituationen, also Einkommenssituationen, Ausbildung, keine Ahnung, Social-Media-Verhalten und so weiter. Und das ist etwas, was auch sehr oft angefragt wird, weil das halt von uns vorproduziert wird, teilweise im Quartalzyklus, teilweise halbjährig aktualisiert wird. Wenn du zum Beispiel sagst, wie entwickelt sich eigentlich meine Markenbekanntheit im Vergleich zu Wettbewerben in verschiedenen Ländern, dann können wir uns das sehr, sehr genau bei uns darstellen. Da hat halt ein Endkunde oder eine kleine Agentur eigentlich keinen Spaß dran, aber große Kunden, die sagen, ich habe hier irgendwie 15 Marken in meinem Portfolio, ich hätte die gerne durchgetrackt, freuen sich, dass sie sagen, ich muss jetzt keine Marfo beauftragen, sondern kann eigentlich für 3.000 Euro mir die Daten von Statista ziehen.
Wer ist euer größter Wettbewerber?
Da denken wir viel drüber nach. Es gibt...
Ich benutze viel World in Data.
Ja, ich glaube, das ist auch... Also es gibt erstmal YouGov. Also es gibt so Global Web Index, die auch... Also es gibt keinen Wettbewerber, der alle diese Datentöpfe hat, die wir haben. Aber es gibt in jedem einzelnen Datentopf sehr gute Wettbewerber. Also bei dem Global Consumer Panel wäre es zum Beispiel ein Global Web Index, die auch ein sehr gutes Global Consumer Panel haben. Dann hast du YouGov, die auch ein gutes Panel haben und allgemeine Statistiken haben. Du hast ein Kantar, die teilweise sehr gute Marktreports haben. Das heißt, es gibt eine Reihe von so 15, würde ich mal sagen, globalen Data Providern.
Ist YouGov ein kommerzieller Anbieter?
Ja.
Ah, okay. Die sind nicht irgendwie...
heißt nur irgendwie YouGov. Ja. Also... es ist nicht so ein bisschen wie in der Automobilbranche, ne? Also es gibt unterschiedliche Leute, die PKWs herstellen, manche wollen halt Elektrik, manche wollen halt irgendwie, keine Ahnung, Sportwagen und somit ist es sehr unterschiedlich. Ich glaube, die Data Provider mussten einmal tief durchatmen und sagen, was heißt denn eigentlich das Aufkommen von LLMs und was heißt das für das Geschäftsmodell? Ich glaube aber im Vergleich zu Publishern, die ein Ad-Based-Business haben, ich glaube, das ist viel, viel härter zu monetarisieren, weil der Traffic wird, du musst deine IP protecten. Hm. Wenn du deine IP protectst, das ist eh noch eine Hypothese, die können wir mal durchspielen, die habe ich letztens durchgespielt, spannendes Thema. Hm. Wollen wir mal machen?
Gerne.
Was passiert eigentlich also wie intelligent oder auf welchen Daten können eigentlich in Zukunft in 3 bis 5 Jahren LLMs noch aufsetzen? In frei verfügbaren Daten. Wo kommen die eigentlich her? Heute kommen sie aus 2 Richtungen. Eigentlich kommen sie aus werbefinanzierten öffentlichen Webseiten oder aus staatlichen Webseiten. Ja. Ne? Also irgendwie government funded oder sonst was, non-for-profit organization.
Und Wikipedia.
Und Wikipedia, genau. Aber Wikipedia ist self-managed, kann man sagen, ist das jetzt richtig gut und hast noch Reddit und all solche Sachen. Ne? Aber im Wesentlichen sind die großen Verlage und viele andere Sachen sind werbefinanziert. So, was passiert, wenn der Google-Traffic wegbricht und die Werbefinanzierung wegbricht? Diese Geschäftsmodelle haben 2 Möglichkeiten. Entweder sie gehen pleite oder sie packen es hinter die Paywall und fangen es an zu monetarisieren. In beiden Sachen stirbt der Content für die LLMs als crawlable Content. Das heißt, meine Hypothese ist, die Modelle werden schlauer, aber die Datenverfügbarkeit, die sie frei nutzen können, werden immer weniger werden. Das heißt, Data Provider in Summe müssten eigentlich eine höhere Wertschöpfungstiefe abgreifen können. Ne? Also, und das bin ich mal sehr gespannt. Also, wir haben jetzt seit 2, 3 Monaten denken wir intensiver darüber nach. Mhm. Und auch, wie positionieren wir uns eigentlich in diesem Spiel? Das wird eine spannende Diskussion, glaube ich.
Also, die erste Diskussion um, wie wurde eigentlich ChatGPT 3.5 trainiert und dann geguckt wurde, da ist Reddit drin und da ist der Common Crawl drin und da ist diese. Und dann die ersten sagten, ja, ist doch klar, dann werde ich doch meine Daten sperren für die Zukunft und so weiter. Und dann gab es so die erste Diskussion, oh ja, neue Daten werden, die Grenzkosten müssen eigentlich immer teurer werden für die LLMs, wenn das irgendwie so reinläuft. Das fand ich auch relativ plausibel. Ich überlege noch, wenn ich dann irgendwie lese, dass angeblich Claude Mythos so gut ist, dass es automatisch irgendwie hacken kann und Sicherheitsprobleme findet, die seit 40 Jahren nicht gefunden wurden und so weiter. Ob man so ein Claude, ob das dann vielleicht dann doch mit 4.000 Instanzen alles, was Statista hat, wenn sie es wirklich wollen, automatisch nachrecherchiert in 9 Wochen oder so. Also, I don't know.
Ich glaube, was das Recherchieren der Daten angeht, ja. Ich glaube, das, was frei verfügbar ist und was an Bundesamtsstatistik und so weiter da ist, das wird in 5 Jahren als Hygieneprodukt mitlaufen. Das wird aber schwer zu monetarisieren sein. Mich interessiert eher, wenn der redaktionelle Content aller großen Publisher wegfällt oder nur noch hinter einer Paywall verfügbar ist, wenn, große Beratungsgesellschaften oder wer auch immer ihre Informationen, ihre Reports nicht mehr frei verfügbar machen. Ich glaube, es ist weniger ein Problem der Training der Modelle. Dafür brauchten die am Anfang total viele Daten und haben die auch eingekauft. Jetzt geht es ja darum, dass die Modelle austrainiert sind. Aber auch, wie basiere ich eigentlich meine Antworten? Auf welchen, also wird ja auf dem REC-System gearbeitet, ne? Also welche Informationen schiebe ich eigentlich in das austrainierte Modell rein, um eine Antwort zu generieren? Und da geht es darauf an, welche Daten sind denn da verfügbar? Und das wird immer ein Mix aus eigenen Unternehmensdaten sein, aus extern eingekauften Daten. Und Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das ausspielt in der Zukunft.
Habt ihr mal nachgeguckt, ob sich die AI-Crawler an eure Bedingungen halten und sich so steuern lassen, wie sie sich eigentlich steuern lassen sollten? Oder gibt's auch
noch welche? Haben wir gemacht, waren so bedingt happy darüber, dass wir dann gesagt haben, es reicht nicht, einfach diesen Roboband-Text drauf zu schreiben, sondern wir haben dann gesagt, wir fangen an, einfach weniger Informationen einfach crawlable zu machen und nicht nur zu sagen, du darfst nicht crawlen, sondern einfach weniger zu exposen.
Ja, ich hatte viel mehr hinter die Paywalls. Ich hatte gerade irgendwie gestern, glaube ich, auf LinkedIn eine Statistik gesehen, dass gerade so die östlicher von uns gelegenen LLMs sich eher so gar nicht an diese Robots-Anweisungen halten. Ja. Und zumindest aber so die ganz Großen, die versuchen, das so ein bisschen einzuhalten.
Ja, aber ich glaube auch, das ist noch, das ist totaler Wild West da draußen gerade, ne? Und das ist ja auch spannend. Also ich denke immer, für jeden, der so eine, also der irgendwie Bob der Baumeister mag, also irgendwie morgens mit so einem gelben Helm ins Büro kommt, das muss eine geile Zeit sein, weil unglaublich viel passiert, total viel Unsicherheit da ist, weil alles irgendwie hinterfragt wird und neu gebaut werden kann, aber eine geile Zeit ist. Aber dieses Chaos hinterlässt natürlich auch, also da verhandeln sich alle nicht wie in einem total eingespielten Markt, das werden wir immer wieder sehen. Aber ich finde, da ist auch ein bisschen der Reiz drin. Also
Du hast mal gesagt, stelle Leute ein, die klüger sind.
Ja,
die als, gut, als man selbst, ne?
Die, ja, definitiv.
Ist das
die besser, habe ich, glaube ich, gesagt, nicht klüger.
Ja, okay.
Klüger ist noch besser, also besser und klüger. Also beides sollten sie sein.
Also du darfst sagen, was du selbst gesagt hast. Ja. Das, sozusagen hast du das letzte Wort. Wie machst du das? Wie kann man das prüfen? Woran zeigt sich das?
Warum total ist das schwer. Hm. Ich hatte heute, gestern im Onboarding, ich mache mit allen Mitarbeitern, neuen Mitarbeitern, die zu kommen, eine Stunde Onboarding und danach nochmal eine halbe Stunde offenes Q&A nach 2 Wochen. Und in dem Onboarding sage ich den Leuten auch immer, Leute, das, was mir total wichtig ist, ich brauche Leute, die eine hohe Selbstmotivation haben. Ich kann nicht morgens hingehen und meinen Job sein, ich muss jetzt 800 Leute jeden Morgen, und das kann ich gar nicht. Ich kann die 800 Leute motivieren. Doesn't work. Das heißt, wir verbringen im Moment extrem viel Zeit, und das hat mein Chief People Officer Annika total gut hingekriegt. Recruiting ist bei uns eine richtige Kompetenz geworden. Wir kriegen total gutes Feedback aus den Fachbereichen, aber auch der Prozess ist total intensiv. Also es gibt kaum Stellen, die wir besetzen, wo es nicht 7, 8 Interviews gibt. Ne? Also wo wir wirklich die Leute den ganzen Tag on-site haben, harte Case-Study machen. Wir encouragen jeden, der sich bei uns bewirbt, mit AI seine Bewerbungsunterlagen zu optimieren. Wir warten dann aber, dass sie uns erklären, wie habt ihr das genutzt, was habt ihr gemacht, wo seid ihr an Grenzen gestoßen und so weiter. Wir investieren einfach extrem viel Zeit, das richtige Mindset zu finden. Es gibt unglaublich viele intelligente Leute da draußen. Ich glaube, was wir machen ist, finden wir Leute, die Lust haben, was zu bauen? Finden wir Leute, die eine hohe Resilienz haben? Weil es wird schwer, es wird unangenehm, es wird schwierig, es wird Chaos geben. Also du musst Leute haben, die sich damit wohlfühlen und nicht dann in eine Schockstarre verfallen. Und dann musst du halt auch, so doof das klingt, die Probezeit beidseitig nutzen. Ne? Die Mitarbeiterin, der Mitarbeiter muss gucken, will ich hier sein? Und wir als Unternehmen müssen die 6 Monate nutzen und sagen, ist eigentlich das, stimmt das eigentlich von das, was wir uns versprochen haben? Kann die Person das eigentlich liefern? Aber ich glaube, der Trick, wirklich richtig gute Leute einzustellen, ist, sich wirklich Zeit fürs Recruiting zu nehmen. Und das habe ich früher viel zu wenig gemacht.
Hast du Karrieretipps für junge Talente?
Ja, sucht euch die Person aus, für die ihr arbeitet. Unternehmen ist egal, Marke ist egal, Industrie ist egal, sucht euch nur die erste Managerin, erster Manager ist das Wichtigste.
Was ist in den letzten Monaten oder vielleicht im letzten Jahr so dein Lieblingswerkzeug geworden, mit dem du arbeitest?
Claude. Absolut. Es ist, also wir machen auch viel mit Langdog, aber Langdog hat ja die verschiedensten LLMs integriert. Aber ich nerv, glaube ich, auch ganz viele Leute gerade im Unternehmen, wo ich immer denke, ey, das Produkt ist nicht gut, und dann setze ich mich am Wochenende hin und vibe Code fröhlich in Claude. Natürlich ist das dann nicht sauber ins Backend integriert und gar nichts, aber ich sage, ey, so schwer kann es nicht sein, sowas will ich haben. Und die so, oh, Marc kommt schon wieder mit so einer doofen Idee um die Ecke. Aber das macht, also ich finde das für mich, ich bin echt ein alter Sack. Und ich kenne noch die Zeiten, in denen, oder bis vor 2 Jahren, Engineering war immer ein Bottleneck. Ne? Also es war immer, wie viel Kapazität habe ich eigentlich? Und ich glaube, wir werden wirklich in eine Zeit kommen, wo das klassische Coding kein Restrictive Factor mehr ist. Also es geht im Prinzip, wie viele Ideen habe ich? Und die Möglichkeit, Ideen umzusetzen, wird exponentiell wachsen. Unfassbar, wie schnell mittlerweile unsere Teams neue, auch wirklich fertige und workable Prototypes raussetzen, die wir für Kunden bringen können. Es macht unglaublich viel Spaß. Also das ist mega. Großartig. Man fühlt sich, als kann man über Wasser laufen, so ein bisschen. Ne? Gerade wenn man nicht selbst Entwickler war, denkt, wie geil ist das denn? Also
Ihr habt mich jahrelang angelogen, es geht doch alles.
Ja,
genau. Ich habe dazu auch gerade irgendwie die Zahl gehört, früher war 90% des Arbeitsaufwandes war halt irgendwie das Building von der App, und dann war aber 10% irgendwie Maintaining oder sowas.
Ja.
Und jetzt ist halt irgendwie Building nur noch 10%, aber 90% ist jetzt auf einmal Maintaining, weil, ne, wie schon gesagt, du sagst, du Vibe-Codest was, und dann, aber wie sieht das in 4 Wochen aus, oder in 8 Wochen, 12 Wochen?
Ja.
Und dass das nochmal so ein Moment sein wird, wo die Leute sagen so, shit, der shippable Code, es ist dann aber auch irgendwie viel schwieriger zu maintainen. Bin ich auch gespannt, wo es hingeht, habe ich auch keine Ahnung, aber bin immer noch, also ich hoffe immer noch, es muss doch irgendwie nochmal einen Moment geben, wo man sagt, das kann nicht so inflationär sein, dass auf einmal jeder zum Zeitpunkt, wann er es braucht, seine Software irgendwie selber baut mit Claude.
Nee, das glaube ich auch nicht. Wobei es ist, also wir haben ein Beispiel bei uns, wo wir ein teures internes Trailing-Modul für Teile von Statista gekauft haben, Sales-Training-Modul. Und dann hat ein Teil von uns gesagt, ey, ich gebe jetzt nicht sechsstellig für so ein Trainingstool aus. Ja. Und da hat sich ein kleines Team innerhalb von 2 Monaten hingesetzt und es selbst wrap-gecodet. Und es funktioniert wunderbar. Und es ist jetzt live. Und es kostet uns 270 Euro Credits im Monat, glaube ich. Ja. Ne? Also es ist verrückt. Also würde ich das jetzt bei SAP machen? Wir haben gerade SAP eingeführt. Herzlichen Glückwunsch an meinen CFO. Mega geiles Projekt. On time und budget. Erste Mal in meinem Leben, wenn ich sowas überhaupt irgendwo gehört habe. Das würde ich natürlich nicht machen. Ne? Aber wenn es um wirklich Themen gibt, die weder, also Kunden, also ein Kundenversprechen auswählen, sondern ein internes Trainingsmodul. Ne? Wir haben auch überlegt, eine Learning- und Development-Plattform. Muss ich die einkaufen oder kann ich mir die nicht selbst zusammenschrauben, sodass sie dann für mich passt? Ich glaube, es gibt immer mehr Teilbereiche, wo du sagst, das Thema Operations ist nicht so wichtig, weil es kein Kernprozess ist für die Wertschöpfung, sondern nur ein Supportprozess ist. Ne? Also, weiß ich nicht. Let's see.
Es gibt so einen Spruch, du hattest im Vorgespräch gesagt, ihr hattet auch mal so Umfragen, die sind halt überhaupt nicht vermarktbar, aber die brachten viel Reichweite, wie zum Beispiel Kokspreis.
Kokspreis in Hamburg oder in Deutschland, oder München war das, glaube ich. München. Ja, super durch die Decke gegangen, die Statistik, ganz großartig.
Okay, aber hat man sich dann im nächsten Jahr jetzt nicht irgendwie entschieden, dass die Preise wieder abzudaten wahrscheinlich, ne?
Nee, das sind so einmal Statistiken und dann auch irgendwie jetzt gerade zur Fußball-WM gibt es ganz viele Statistiken, die man da rausbringen kann. Und Leute gucken, googeln halt Fußball-WM und dann kommen halt 15 Statistiken für einen Statista und dann hat man wieder viel Traffic. Aber das ist im Wesentlichen, fällt das bei uns weniger um klassisches SEO, um den Sales-Funnel zu füttern, sondern Markenbildung. Ne? Also wie kriege ich eigentlich Brand-Awareness?
Eigentlich hatte ich diese Koks-Frage nur gestellt, um so ein Segway zu haben, zu dem Sprichwort don't get high on your own supply. Ja. Wenn ich sozusagen Zugriff auf alle Daten hätte, die ihr so habt, dann würde ich den ganzen Tag irgendwie sitzen und überlegen, wo kann ich jetzt noch schnell irgendwie 5% Trading-Tipps rausholen? Wo passiert gerade irgendwo was, was noch keiner sieht, aber ich habe das hier schon, meinen Daten. Gibt es da irgendwelche Zahlen, wo du sagst, Christoph, tu mir so, als ob keiner zuhört, aber das sind so richtig heiße Zahlen, die bewegen mich, weil ich glaube, die bedeuten irgendwo die Zukunft, aber ich kann auch noch nicht genau sagen, was sie bedeuten.
Ich glaube, was mich immer interessiert, sind unsere aktuell, also die großen Trend Reports, die wir machen. Da sitzen wirklich Leute und setzen sich intensiv mit, also Gen Z, Social Media Verhalten und so weiter, wo ich sage, das ist gut. Wir haben ja keine tagesaktuellen Daten bei uns. Wir haben ja keine Trading-Plattform oder sowas. Ne? Das heißt, bei uns sind Daten entweder ein Monat, ein Quartal oder kommen teilweise vom Statistischen Bundesamt oder große Modelle aktualisieren wir einmal im Jahr, weil es auch träge Märkte sind. Das lohnt sich nicht jedes Jahr zu machen. Das heißt, da ist man weniger in diesem, keine Ahnung, jede Minute kommt ein neuer Datenpunkt und den muss ich mir jetzt angucken rein. Ne? Ich glaube, da sind andere Data Provider, die sehr stark, keine Ahnung, Finanzdaten oder, keine Ahnung, irgendwelche Utilities sich angucken. Das sind wir nicht. Somit Gott sei Dank nicht. Ich glaube, dann würde ich auch ganz schnell mal in dieses Rabbit Hole runtergehen.
Die letzte Zahl, die dich beeindruckt hat, die du gesehen hast bei euch? Letzte Umfrage, letzte Statistik, letzte Umsatzzahl.
Die letzte Umsatzzahl? Also ich finde ja immer noch die Adoption Curve von AI unfassbar. Also wie schnell die auf 1 Milliarde Nutzer gekommen sind. Und ich finde auch, was man an Credit Consumption mittlerweile sieht, was Unternehmen da durchburnen und dass sie sagen, was sind eigentlich die Kosten, die ich einspare auf Apple auf der Backseite und was sind die Credits Kosten, die auf der anderen Seite haben. Wir bauen da gerade ein paar Modelle dazu, um das mal in Verhältnis zu setzen. Das ist schon, ich glaube, viele Leute, das ist Wild Wild West, ne? Also es gibt keine Governance-Kontrolle darüber, ganz wenig. Es war vor 4 Monaten, hieß es, die Mitarbeiter werden gelobt, wenn sie möglichst viele Credits durchhören. Ja. Jetzt heißt es, Leute, ihr müsst aufpassen, dass die Kosten. Also es ist verrückt, was gerade passiert.
Ja.
Es ist wirklich totales Chaos.
Absolut. Und jeden, den ich frage, was ist gerade sein liebster Use Case in Cloud Code? Was ist dein liebster Use Case? Hast du irgendwas, wo du sagst, das ist schon etwas, das du regelmäßig machst oder ein Agent, den du zuletzt gebaut hast oder Skills, das du zuletzt irgendwie...
Es gibt mir 2 Sachen. Also was ich sehr, sehr gerne mache, ist, ich baue gerne Produkte. Ja. Und das ist natürlich, früher waren die halt bei mir im Kopf, was ich hatte. Und das zu visualisieren und aufzubauen, macht total viel Spaß. Was ich an Agents mache, ist, das geht viel um Automatisierung von nervigen Tasks, die ich habe. Ne? Also ich kriege so viele E-Mails pro Tag, wo ich sage, bitte rank die einmal, schreib vorgefertigte E-Mails zu und so weiter. Ich sage, ich spare mir einfach 1 bis 2 Stunden in meinem Tageskalender. Ja. Aber ich habe ja kein produktives Geschäft, was ich betreue. Als CEO machst du ja nichts den ganzen Tag. Also das ist ja im Prinzip so eine Sozialstudie, die du versuchst zu organisieren, dass alle Leute sich nicht auf den Kopf hauen und vernünftig zusammenarbeiten. Aber ich habe ja kein, ist ja nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt meine Sales-Pipeline durchmanagen oder ich habe jetzt hier irgendwie meine Pull-Requests, die ich durchgucken muss. Das mache ich ja nicht.
Was ist das spannendste Projekt, was in den nächsten 12 Monaten bei euch live geht, wo du sagst?
Statista IQ wird großartig. Statista IQ wird ganz großartig, wo, glaube ich zumindest, hört sich krass an wie Trump, ne? Would be great. darum geht's nicht. Ich habe einen Post auf LinkedIn geschrieben, ich glaube, das war irgendwie Januar, Februar oder sowas. Und ich gesagt, ich hätte gern 100 neue Apps von Statista, weil ich so viele Ideen habe, was wir mit unseren Daten machen können. Und die alle so, oh, Marc, dreht schon wieder völlig durch. Ich glaube, Statista, also wir haben ja Statista als unsere Plattform, das ist aber eine General-Purpose-Research-Plattform. Ne? Und ich glaube, wir können viel Use-Case-spezifischer dem Kunden helfen, indem wir, weil unsere Daten sind so breit und so tief, dass du dich auch echt verlieren kannst. Und viele Leute wissen gar nicht, welche Informationen oder welche Fragen alle beantwortet werden können. Und ich glaube, Statista IQ ist eine Überlegung, eine Plattform zu bauen, in denen ich 20, 30 Applikationen hoste, die Applikationen ganz spezifische Use Cases für Industrien oder für Kundensegmente bearbeiten. Ja, also zum Beispiel eine total simple Idee, nur um uns mal zu erklären. Ich könnte eine einfache Brand-Tracker-App bauen. Ja, du sagst, okay, du wählst aus deinen 15.000 Brands, die wir tracken, wählst du deine drei aus, deine drei Wettbewerber, deine Märkte. Ja, und dann hast du halt jede Woche, wenn wir eine Aktualisierung machen, oder jeden Monat, kriegst du automatisch deinen Brand-Tracker und kannst dich durchnavigieren, wie verändere ich mich das. Das kannst du auch aus unserem Consumer-Panel dir manuell ziehen, aber viele Leute haben keinen Bock da drauf. Ne? Und ich glaube, Statista IQ ist für uns so dieser Überbegriff zu sagen, lass uns mehr Intelligenz aus unseren Daten rausziehen, anstatt nur Daten bereitzustellen.
Ich bin ab und zu bei Twitter, bei X unterwegs und da kann man ja Grog fact-checken lassen oder sowas. Ja. Und eigentlich wünsche ich mir noch den
Fact-Checker?
Den LinkedIn, wo ich sozusagen euch Statista markieren kann und sagen, wie viel
vielleicht
Umsatz...
Vielleicht kommt bald ein Browser-Plugin.
Ja, vielleicht bei Browser-Plugin, aber wäre natürlich auch eine schöne Werbung, wenn alle sehen, oh, klar, ich kann ja jedes Mal Statista irgendwie taggen und dann kommt automatisch eine Minute später irgendwie kurz, der Strommix in Deutschland im letzten Sommer war so und so hoch. Das wäre
wär super. Die Frage ist, who's gonna pay for this?
Erstmal ihr. Und aus Reichweite folgt immer irgendwie ein Businessmodell.
Das stimmt.
Das wissen auch alle.
Ja. Nein, die Überlegung ist gut. Haben wir auch oft drüber nachgedacht und wir scheitern immer an dem Punkt, sagen, wer ist die Zielgruppe? Ja. Glauben wir, dass das für uns hilft und how do we monetize it? Fair. Aber die Idee ist definitiv da.
Danke. Gibt's noch was ich hätte fragen können, wo du sagst, das ist so ein spannendes Thema und ich habe nicht einmal nachgefragt?
Nein, wir hatten einen sehr guten Rundumschlag und hat mich sehr wohl hier gefühlt. Hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Das war toll und ich mag auch, du hast ja auch eine hohe Info-per-Minute-Dichte, die du da von dir gibst.
Das sozusagen wieder
man,
zu schnell.
Dass man nicht weiß, oh, ich weiß schon, wie der Satz zu Ende geht, sondern dass man wirklich aufpassen muss, das macht dann immer besonders, ich finde, das macht viel Spaß als Host, wenn das schnelle, gute und AI-Themen finde ich eh gut.
Oder, das freut mich. Vielen Dank dafür.
Ja, danke, dass du hier warst. Viel Erfolg bei euch und vielleicht irgendwann mal ein Update, würde uns sehr freuen.
Sehr gerne.
Auch im Namen unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank. Und euch lege ich natürlich ans Herzen, jetzt nochmal auf den Abo-Button zu drücken, denn wir haben tolle Folgen, tolle Gäste, tolle Gespräche, tolle Infos und dann verpasst du keine neue Folge mehr. Komm hervorragend durch deine Woche. Ganz liebe digitale Grüße von
Marc
und von Christoph. Ciao, ciao.